Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, dass Sie wiedergekommen sind, die Sie schon ein- oder zweimal da waren, und dass Sie heute dazugekommen sind, die Sie erstmals da sind. Ich begrüße die eingeborenen Wächtersbacher, die Bad Orber, die Gelnhausener. Heute sind sogar welche aus Lauterbach da und wie die Vororte von Wächtersbach alle heißen. Seien Sie herzlich willkommen. Zu unserem Thema heute Abend, Ninive, eine Stadt kehrt um, lese ich uns das dritte Kapitel des Jona-Buches. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle groß und klein den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpurmantel ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Menschen noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen, und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinen bösen Wegen und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Wie an den vergangenen beiden Abenden schon, wollen wir auch heute das fetzige Jona-Lied miteinander singen. Sie haben's Ich hoffe, Sie haben heute Nacht von Jona geträumt und freuen sich jetzt auf die Fortsetzung dieser spannenden Geschichte. Jona ist an Land, wie wir gestern Abend erfahren haben, und Gott sagt wieder, was er schon vor einigen Tagen gesagt hatte: Mach dich auf und geh nach Ninive. Wahrscheinlich war Jona überrascht, dass ihn Gott erneut ansprach. Sicher wunderte er sich, dass Gottes Auftrag immer noch galt. Da sieht man etwas von Gottes Geduld mit schwierigen Leuten. Da lernt man, Gott lässt sich seine Pläne nicht einfach durch Menschen kaputt machen. Was auffällt: Gott hält seinem Propheten nicht die zu erwartende Standpauke. Was falsch war, weiß Jona inzwischen selber. Gott macht seine Kinder nicht zur Schnecke. Gott ignoriert Jonas Versagen nicht, er vergibt es. Eine eindrucksvolle neutestamentliche Parallele steht in Johannes 21. Der Auferstandene nimmt am Sonntag nach Ostern Petrus beiseite und gibt ihm auf eine unnachahmliche Weise zu verstehen, dass die dreimalige Verleugnung vergeben ist und der Auftrag, Menschen zu fischen, immer noch gilt. Der Petrus einst geraten hatte, 70 mal 7 mal zu vergeben, nagelt ihn nicht auf seine dreimalige Verleugnung fest, sondern deckt seine Sünde zu und gibt ihm zu verstehen, dass er immer noch mit ihm disponiert. Das zeigt mir, Gott fragt nicht nach meinem Versagen von gestern, aber er fragt nach meiner Bereitschaft von heute. Die Beschäftigung mit dem Versagen von gestern macht mutlos. Gott ignoriert unsere Sünden nicht, alles andere als das, aber er vergibt uns. Gottes Ziele haben sich nicht geändert, weil Jona falsche Wege gegangen ist. Das konnte natürlich für Jona zur Gefahr werden. Er konnte sich in einem Anflug von Prophetenstolz denken, Gott hat keinen besseren. Ich, Jona, bin für Ninive unersetzlich. Doch es gibt noch eine andere denkbare Version. Wenn Gott unbedingt Jona in Ninive haben will, dann muss das ja nicht heißen, dass Jona für Ninive so wichtig ist. Es kann ja auch heißen, dass Ninive für Jona so wichtig ist. Dass die neuerliche Sendung nach Ninive etwas mit Gottes Therapie an Jona zu tun hat. Und wir werden morgen, wenn wir das letzte Kapitel betrachten, merken, genau so ist es gewesen. Ich lade Sie jetzt schon herzlich für morgen Abend ein. Im ersten Kapitel fordert Gott Jona auf, gegen Ninive zu predigen, weil Ninives Bosheit vor ihn gekommen ist. Jetzt sagt er, Jona soll nach Ninive und dort predigen, was er ihm sagen wird. Jona wird in Spannung gehalten. Es geht jetzt zunächst darum, gehorcht er diesmal oder haut er wieder ab? Diesmal gehorcht er. Das Neuerliche mache dich auf, hat er am Mittelmeerstrand gehört. Von dort bis nach Ninive sind es ziemlich genau 1000 Kilometer. Und weil er da eine Zeit lang unterwegs ist, können wir ein bisschen über Ninive reden. Eigentlich war Assur die Hauptstadt Assyriens. Bedeutender aber war Ninive. So etwas gibt es auch noch heute. Eigentlich ist Brasilia die Hauptstadt Brasiliens. Aber das Herz Brasiliens schlägt in Rio de Janeiro. Eigentlich ist Sucre die Hauptstadt Boliviens. Aber das Herz der Bolivianer schlägt in La Paz. Ninive war die älteste Stadt im Zweistromland, wenn Sie sich das geografisch vorstellen wollen, im heutigen Irak. In Ninive stand der Königspalast, vor allem dort stand der Ishtar-Tempel. Ishtar war die Tochter des Mondgottes Sin. Der Mondgott Sin wurde vor allem auf der Halbinsel Sinai angebetet, die darum Sinai heißt, und wurde als Kalb dargestellt. Das Volk Israel hatte in einer schwachen Stunde auch diesen Sinn einmal angebetet, bis Mose vom Berg herunterkam und das goldene Kalb pulverisierte. Die Ausgrabungen in und um Ninive sind überaus eindrucksvoll. Es muss eine riesige Stadt gewesen sein. Allein der Stadtkern war von einer 13 Kilometer langen Mauer umgeben. Das eigentliche Ninive war aber viel größer. 120.000 Einwohner zählte man zu Jonas Zeiten, das war damals gigantisch. Also Ninive war das Zentrum des Heidentums und das Zentrum der Übertretung aller guten Gebote Gottes. Und nun ist Jona aufgebrochen. Nun ist Jona bereit, nach Ninive zu gehen. Bin ich auch bereit? Was ist mein Ninive? Was ist dein Ninive? Ein Glaubensvater hat einmal gesagt, ein Christ sollte sich immer zwei Menschen aufs Herz legen lassen. Er sollte zum einen im Blick haben, der noch nicht glaubt, sollte für den beten und Kontakt mit ihm pflegen und dann sollte er sich als Christ auch noch einen Gläubigen aufs Herz legen lassen, sollte auch für den beten und ihm helfen, im Glauben zu bleiben und ans Ziel zu kommen. Wo ist mein Nineve? Wen möchte Gott durch mich erreichen? Jona predigt erst nach einer Tagesreise. Er legt nicht gleich am Ortseingangsschild los, sondern schaut sich erst einmal um. Wo bin ich eigentlich? Das ist auch heute noch wichtig, dass man sich erst einmal für den interessiert, für den man eine Botschaft hat. Jona hatte Einfühlungsvermögen und wusste, auch Heiden sind Gott wichtig. Es steht ja ausdrücklich im Text, Ninive war eine große Stadt vor Gott. Das heißt, Gott hatte auch Ninive im Blick. In einem Gedicht von Herz über die Jona-Geschichte heißt es im Refrain, und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Das heißt, auch Ninive war angesehen von Gott. So weit ist das Herz Gottes. So unvorstellbar groß ist seine Liebe, dass sie keinen übersieht. Ninive, eine große Stadt vor Gott. Und dann predigt Jona. Noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Das sind im Hebräischen 5 Wörter, aber natürlich hat Jona nicht den ganzen Tag nur diese 5 Wörter durchs Megafon geschrien, vielmehr war das einfach der Kern seiner Predigt, noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Wenn Sie genau hinhören, merken Sie, diese Predigt des Jona hat 2 Aspekte. Sie ist einmal eine Bußpredigt. Denn 40 Tage bedeutet, es gibt noch eine Chance, eine Zeit zur Umkehr. Biblische Zahlen sind oft nicht nur mathematische Größen und Angaben, sondern auch Predigten. 40 Tage, 40 Jahre, das steht für Bußzeit oder für Vorbereitungs- und Zurüstungszeit. Und dazu gibt es viele biblische Beispiele. Mose musste nach seinem Mord an einem Ägypter 40 Jahre in Midian warten, bis er reif genug war, von Gott als Führer des Volkes berufen werden zu können. Später war er 40 Tage auf dem Sinai-Gipfel, bevor er die 10 Gebote empfing. Israel zog 40 Jahre durch die Wüste. Elia wanderte 40 Tage Kraft der göttlichen Speise. Jesus fastete 40 Tage in der Wüste vor seiner öffentlichen Wirksamkeit. 40 Tage liegen zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, in denen Jesus seine Jünger auf die Weltmission vorbereitete. Jona hält also zum einen eine Bußpredigt. Was unheimlich eindrucksvoll ist, was Ihnen womöglich noch gar nicht aufgegangen ist, es gibt nirgendwo in der Bibel ein Gerichtshandeln Gottes ohne vorherige Bußpredigt. Das war bei Noah so, das war bei allen Gerichtspropheten so. Es wäre immer, immer Gelegenheit gewesen, umzukehren. Im Himmel und in der Hölle gibt es nur Freiwillige. Die in der Hölle hätten alle gerettet werden können, wenn sie gewollt hätten. Und die, über die Gottesgerichte hereingebrochen sind, hätten sich diese Gerichte ersparen können, wenn sie Buße getan hätten. Bußpredigt. Das ist der eine Aspekt der Jona-Predigt und dann folgt natürlich die Gerichtspredigt. Das ist der andere Aspekt. Hätten die Niniviten nicht Buße getan, wäre Ninive untergegangen. Gott kokettiert nicht, wenn er von den Folgen der Sünde spricht. Und was passiert auf die Predigt des Jona hin? Erstaunlicherweise passiert nicht, was normalerweise passiert, wenn man den Leuten ihre Sünden vorhält. Viele Gerichtspropheten wurden umgebracht. In Hebräer 11 kann man nachlesen, auf welche teils bestialische Weise sie umgebracht worden sind. Sie wurden erstochen, sie wurden gesteinigt, einige wurden zersägt. Johannes der Täufer, der dem Ehebrecher Herodes seinen Ehebruch vorhält, wird einen Kopf kürzer gemacht. Und wer heute in totalitären Staaten wie Nordkorea den Mund aufmacht, muss ebenfalls mit dem Schlimmsten rechnen. Nun muss man sich vorstellen, für Jona war Ninive das Zentrum des Erzfeindes Israels. Er stand hier an vorderster Front. Er hat sich nicht ausrechnen können, dass das gut geht, dass es ihm nicht auch so gehen würde, wie es vielen Gerichtspropheten ergangen ist. Und auch umgekehrt, auch für die Niniviten spuckte hier einer ihrer Erzfeinde große Töne. Die haben den natürlich an der Kleidung erkannt. Wir wissen aus alten Darstellungen aus dem 8. Jahrhundert vor Christus, dass die Israeliten nicht so gekleidet waren wie andere Völker. Man lässt sich schon von einem Freund nicht gern die Leviten lesen, um wie viel weniger gern von einem Feind. Doch was passiert auf die Buß- und Gerichtspredigt des Jona hin? Eine ganze Stadt tut Buße. Die Reihenfolge war anders, als wir aus unserem Text schließen könnten. Das liegt an der hebräischen Erzählweise. Die hebräische Erzählweise ist so, dass man immer zuerst das Endergebnis nennt und dann die Reihenfolge, wie sich eigentlich alles abgespielt hat. Nach diesem Erzählschema weiß ich von Leuten, die sowas lesen, lesen manche auch Krimis. Um die Spannung aushalten zu können, schauen sie erstmal auf den letzten Seiten nach, wer der Täter ist, und dann fangen sie von vorne an zu lesen. So steht in unserem Text zuerst das Endergebnis, danach erfahren wir, was sich wann wie abgespielt hat. Die genaue Reihenfolge war so: Die Predigt des Jona kommt zuerst dem König und seinen Oberen zu Ohren. Der König war in Assyrien gleichzeitig der hohe Priester, er veranstaltete Gottesdienste, er befragte die Götter, er befahl die Opfer. Das Volk war religiös unmündig. Ohne den König lief nichts. Und das Unglaubliche geschieht, der König wird von der Predigt des Jona im Innersten getroffen und demütigt sich vor Gott. Er verlässt seinen Thron, er legt sein purpurnes Gewand ab, dass er dann auch noch den Sack anzieht und sich in die Asche setzt, ist ein Zeichen seiner öffentlichen Schuldanerkenntnis. Weder beim König noch bei den Bewohnern Ninives liest man etwa Aussagen wie: die anderen sind auch nicht besser, es gibt auch keine Empörung gegen den Prediger. Der König sagt einfach Ja und Amen zu dem, was Gottes Prophet sagt. Beruft durch seine Herolde eine Bürgerversammlung ein und erlässt ein Edikt mit der vierfachen Aufforderung: Fasten, Bußkleidung anlegen, Gebet und Abkehr von der Sünde. Und die Einwohner von Ninive befolgen das Edikt ihres Chefs. Das erste: Fasten. Fasten spielt bei den Heiden und in der Bibel eine große Rolle. Witzig, das hebräische Wort für Fasten heißt zusammenschnüren. Da denkt man an unseren Ausdruck, den Gürtel enger schnallen. Beim Fasten geht es um Grenzerfahrungen. In Grenzsituationen erkennt man leichter, wer Gott ist und wer man selber ist. Biblisches Fasten soll helfen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Biblisches Fasten soll in die Gegenwart Gottes führen. Fasten biblisch bezieht sich auf, das kann auch, da gibt es biblische Geschichten dazu, ein Fasten an Schlaf sein. Fasten wäre auch einmal eine Zeit lang zu schweigen, statt zu reden. In unserer Zeit wäre vielleicht ein Fasten im Blick aufs Fernsehen oder Internet oder Smartphone wischen dran. Aber heute lernen die Kinder und Jugendlichen, weithin auch die Erwachsenen, nicht mehr verzichten. Konzentration auf Gott ist nicht gefragt. Wir leben in einem gottlosen Land, schon lange nicht mehr im christlichen Abendland. Wir nehmen alles für selbstverständlich und wenn uns mal was genommen wird, dann meinen wir, die Welt geht unter. Beim Fasten muss das Motiv stimmen. Beim biblischen Fasten geht es immer darum, Gott Raum zu geben und alles andere mal draußen vorzulassen. Und darum ging es beim Fasten in Ninive. Dort wurden alle Veranstaltungen abgesagt, aller Schnickschnack eingemottet, alle Lautsprecher ausgeschaltet, alle Vorratskammern abgeschlossen, alle Kneipen zugemacht, damit man konzentriert in der Gegenwart Gottes sein konnte. Das zweite Schuldanerkenntnis. Der König und seine Bürger haben sich nicht entschuldigt. Kein Mensch kann sich selbst entschulden. Und die Schuldanerkenntnis führt zum dritten, sie führt ins Gebet, in ein Gebet von der Art des Gebets des Zöllners im Tempel, der erkennt seine Schuld und betet, Gott sei mir Sünder gnädig. Und schließlich kommt es viertens zur Umkehr. Und bei der Umkehr geht es dem König in seinem Edikt nicht um eine schnell abgewickelte Kollektivbeichte, sondern er ordnet an, ein jeder kehre sich ab von seinen bösen Wegen. Biblischer geht's nicht. Wir wissen in aller Regel schneller, was beim anderen sich ändern müsste, als was sich bei uns ändern muss. In Ninive läuft's richtig. Jeder hat sein eigenes Leben vor Gott geordnet. Jesus hebt das in Gesprächen mit seinen Jüngern und anderen Leuten öfters hervor, wie toll das war, dass Ninive so reagiert hat. Die Übersetzung, es reute Gott, ist missverständlich. Die Gerichtsankündigung war ja nicht falsch. Das Gericht wäre nicht unverdient gewesen, sondern gerecht. Aber auf die Umkehr der Niniviten hin fasst Gott einen neuen Entschluss. Erbarmen und Vergebung statt Gericht und Vergeltung. Der eine wahre Gott, den die Bibel bezeugt, um den es in diesen Tagen geht, ist kein fettleibiger Buddha, der die Leute nur angrinst, wenn ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Der eine wahre Gott, den die Bibel bezeugt und um den es in dieser Woche geht, ist keiner von den apathischen griechischen oder römischen Göttern, die gelangweilt auf dem Olymp hocken und kalten Herzens zusehen, wie die Menschen leben, leiden und sterben. Der eine wahre Gott ist ein Vater, der Vater Jesu und der rechtmäßige Vater aller Menschen. Jeder einzelne Ninivit hatte vor Gott gestanden und gesagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und darum durfte jetzt auch jeder einzelne Ninivit gerechtfertigt nach Hause gehen. Schade, dass die Niniviten bereits in der nächsten Generation die Wege Gottes wieder verlassen haben. Gott sendet noch einmal einen Propheten, diesmal Nahum, und lässt auch den Buße predigen. Aber die Kinder der seinerzeitigen Niniviten kehren sich nicht ab von ihren bösen Wegen, sondern geben Nahum zu verstehen, dass er abhauen soll. Da übt Gott Gericht. Ninive wird 612 vor Christus bis auf die Grundmauern zerstört und das Assyrische Reich verschwindet von der Landkarte. Nicht nur Gott ist ernst zu nehmen, er nimmt auch uns ernst und akzeptiert unsere Entscheidungen. Er möchte uns zwar alle im Himmel dabei haben. Er möchte, dass keiner auf dem Weg zum Ziel auf der Strecke bleibt. Aber er zwingt uns nicht, weil er die Liebe ist. Die Liebe kann bitten und werben. Die Liebe kann warnen und locken. Aber die Liebe kann nicht zwingen, ohne aufzuhören, Liebe zu sein. Am Beispiel Ninive sehen wir auch, Gott hat keine Enkel. Es gibt keine Second-Hand-Christen. Auch gläubige Eltern kriegen nicht automatisch kleine Christen, wenn sie Kinder kriegen. Die kriegen Adamssöhne und Evas Töchter, die wie sie die Eltern erst das Evangelium hören müssen, um sich entscheiden zu können. Klug ist, wer sich für Jesus entscheidet. Der gleicht einem Menschen, der das Haus seines Lebens auf einen Felsen baut. Man kann aber auch Nein sagen. Man kann den, der zur Rechten Gottes sitzt, links liegen lassen. Dann setzt man das Haus seines Lebens in den Sand. Ich wünsche mir, dass unsere Herzen in diesen Bibeltagen aufgefurchten Äckern gleichen, in die die Saat des Wortes Gottes hineinfällt, aufgeht und Frucht bringt für die Ewigkeit. Wir beten. Herr, wir loben und preisen dich.